Jetzt knallt euch das Dach von der Hütte.
Da sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück. Und bei mir ist die Legende Konstantin Eckner. Mein Name ist Nico Backspin. Das ist What the Puck. Konstantin, wie geht's dir?
Ging schon mal besser. Ich bin sehr verschnupft, aber wir werden uns schon hier durch diese Sendung durchrobben.
Ja, das passiert halt, wenn man die, so nah die Nase am Eis hält, um die Informationen hier für dieses Format zusammenzusammeln. Ja, genau. Am Eis, Hockey, ne? Halle, kalt und so. Keine Sorge. Mein Spiel funktioniert so halbwegs gut. Dieses Format ist für euch da, damit wir euch einen kleinen Einblick geben und ein kleines bisschen mit eintauchen in diese große NHL-Welt. Da sind wir so langsam auf der Zielgerade. Es geht so langsam Richtung Playoffs. Bis dahin werden wir noch ein bisschen hier auch inhaltlich auch heute wieder Basisarbeit mit euch machen. Aber natürlich fangen wir immer damit an, was so die letzten Tage passiert ist. Und da ist Historisches passiert, Konstantin, oder?
Es geht eigentlich in dieser Liga, obwohl die Playoffs bald anstehen, momentan nur um ein Thema, nämlich Alex Ovechkin hat den Torrekord von Wayne Gretzky gebrochen beim 1:4 seiner Washington Capitals bei den New York Islanders. Also man hat deutlich verloren, aber es gab ein Tor für die Capitals, ein Powerplay-Treffer, wie auch anders sollte sein, im zweiten Drittel. Und den hat eben Alex Ovechkin erzielt. Das war sein Treffer Nummer 895 und damit ist er jetzt alleiniger Rekordhalter, was die Tore betrifft in der Geschichte der NHL.
Strome, crisscrossing with Chychrun through center. Send in Wilson on the flank, cross ice, Ovechkin fires! Score! The chasing days are done! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL!
Das war der Treffer. Ovechkin bedankte sich sogar beim Islander Goalie und Landsmann Ilya Sorokin dafür, dass er ihm in Anführungszeichen erlaubte, den Rekord zu brechen. War ein bisschen witzig im Nachgang, aber hat eben einen Landsmann da überwunden, um dieses Tor zu erzielen und damit eben jetzt alleiniger Rekordhalter zu sein. Es war ja jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann Ovechkin diesen Rekord brechen würde, hat ja davor schon den Rekord eingestellt. Und es gibt noch einen zweiten interessanten Rekord, den Ovechkin hält, denn Sorokin war der 183. Goalie, gegen den Ovechkin in seiner NHL-Karriere ein Tor erzielen konnte. Kein anderer Spieler bezwang mehr Goalies jemals, also mehr unterschiedliche Goalies. Auch ganz spannend, so als kleine Statistik. Jetzt in den vergangenen Tagen kam natürlich immer mal wieder das Thema auf, wer ist eigentlich jetzt der beste Offensivspieler aller Zeiten? Ist es Ovechkin oder ist es weiterhin Wayne Gretzky? Dazu muss gesagt sein, dass Gretzky sicherlich der komplettere Spieler insgesamt in seiner Karriere war, was auch an der Gesamtpunktzahl abzulesen ist, denn da ist Wayne Gretzky wirklich uneinholbar vorn. Denn man muss mal bedenken, Tore, ja, da hat Ovechkin mittlerweile eins mehr, aber was die Assists betrifft, hat Gretzky in seiner Karriere fast 2000 Torvorlagen gegeben. Ovechkin steht dabei 724. Also Gretzky hat irgendwie ein paar hundert Assists Vorsprung vom Zweitplatzierten. Also als kompletter Offensivspieler, Torerzieler, aber auch Vorlagengeber ist Gretzky trotzdem natürlich der Größte aller Zeiten.
Das ist total spannend, weil die Frage wäre natürlich aufgekommen und dieses mit einem Spiel weniger und das erreicht zu haben, ja, und so weiter und so fort. Aber man muss rauszoomen, um zu sehen. Trotzdem ist es, glaube ich, schon auch, ne? Es ist good to be alive, to erleben das hier, was in der NHL da gerade los ist. Ne? Ist schon historisch. Hätte niemand wahrscheinlich damit gerechnet, dass überhaupt noch jemand in Gretzky-Regionen kommt, oder?
Zumal Ovechkin mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber zu einem Zeitpunkt, wo er schon ein paar hundert Tore erzielt hat, er wurde mal darauf angesprochen, ob er denn den Gretzky-Rekord brechen könnte oder ob jemand jemals diesen Rekord brechen könnte. Und er hatte damals gesagt, das ist unmöglich. Also selbst er hat nicht daran geglaubt. Ich glaube, das war nicht mal unbedingt jetzt falsches Understatement oder so. Naja, ich will mich ein bisschen zurückhalten, erstmal eher die Underdog-Rolle einnehmen. Es war mehr oder weniger ein ehrliches, das ist unmöglich, keiner schafft fast 900 Tore in seiner Karriere. Aber wir werden nachher noch ein bisschen über Ovechkin sprechen. Ich glaube, ihm hat auch während seiner Karriere, die ja nun in der NHL alleine fast zwei Jahrzehnte andauert, hat Ovechkin sicherlich auch geholfen, dass er sehr, sehr selten längerfristig verletzt war. Also sprich, er hat eigentlich in nahezu jeder Saison in der Hauptrunde zumindest die meisten Spiele, die große Mehrheit der Spiele absolviert. Gibt andere großartige Spieler, die dann doch immer mal aussetzen mussten. Und es geht ja dann nicht nur um die Anzahl der verpassten Partien, sondern auch so ein bisschen darum, wie komme ich zurück, wann bin ich wieder in Form, wann erhole ich mich, wann bin ich wieder bei 100% Fitness nach beispielsweise einer Knieverletzung oder einer Ellbogenverletzung oder dergleichen.
Schöne Geschichte, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wir gratulieren auch aus der What the Puck-Redaktion, die wiederum auch dazu da ist, damit ihr da draußen so ein kleines bisschen den Überblick behaltet, was da mit den deutschen Spielern los ist. Sind hier ein paar mehr, Konstantin, du hast gesagt, du wirst jede Woche dir mal so ein bisschen was vornehmen und ein bisschen was erzählen. Was hast du Neues an News über the Germans in the NHL?
Vor allem, wenn du über die What the Puck-Redaktion sprichst, dann denken manche, es wäre ein Witz, aber wir haben ja Leute im Background, die uns auch tatkräftig immer wieder mit unterstützen, das sollte man nicht vergessen.
Ja, sehr gerne.
Also auch mal ein Dank an die. Wir reden ein bisschen über die Deutschen und sind mal wieder bei Tim Stützle. Jawohl, den hatten wir jetzt zuletzt schon gefeatured. Sehr prominent, ist ja auch momentan.
Aber er ist gut drauf.
Ja, er ist gut drauf. Vorlagen. Sind wir wieder beim Thema, also ein bisschen. Aber was auch interessant ist, die Ottawa Senators haben jetzt mal wieder die Playoffs erreicht. Also die stehen schon sicher fest, trotz einer 2-5 Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets. Können sie nicht mehr von einem Wildcard-Platz verdrängt werden. Zuletzt waren die Senators 2016, 2017 in den Playoffs in jener Saison. Stützle spielt erst für die Senators seit 2020, also eine Premiere auch für Tim Stützle. Er wird das erste Mal in den Playoffs mit dabei sein, auch da natürlich von unserer Stelle aus. Glückwunsch an Stützle, den momentan vielleicht zweitbesten Deutschen in der National Hockey League. Nico Sturm, Leon Dreiseitel, noch ganz kurz die angesprochen, die waren zuletzt angeschlagen und konnten auch nicht immer mitwirken, aber da sieht es nicht brutal schlimm aus, wenn ich das richtig rauslese. Insofern werden die auch wieder irgendwie mit am Start sein dann demnächst. Wir werden dann gleich noch darauf zu sprechen kommen, wer denn wie in den Playoffs dabei ist. Zum Beispiel ein JJ Peterka wird nicht dabei sein, aber der scored weiterhin, also weiterhin gut drauf. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Deshalb, ich sage es nicht, dass Stützle eindeutig die Nummer 2 ist bei den Deutschen. Peterka ist auch wirklich sehr, sehr stark zuweilen. Kann man sich jetzt immer drüber streiten. Das ist auch relativ irrelevant aus meiner Sicht. Die Deutschen sind eigentlich durch die Bank weg momentan, was die Performance betrifft, gut mit dabei. Wir haben ja einen Defensivspieler mit Moritz Seider und mit Grubauer auch einen Goalie und alle anderen sind dann eher in der Offensive zu Hause. Apropos Offensivspieler, wir hatten über Josh Semenski ja auch zuletzt mal gesprochen. Es gab Gerüchte, dass er doch nicht von den Straubing Tigers zu den Eisbären Berlin gehen würde, also innerhalb der deutschen Eishockey-Liga, sondern vielleicht sein Vertrag mit den Eisbären Berlin aufgelöst wird, denn da gab es eine Klausel, sollte er die Chance haben, in die NHL zu gehen, könnte er wechseln und der Vertrag mit den Eisbären wäre dann annulliert. Und genauso ist es jetzt gekommen. Josh Semenski hat einen Vertrag mit den Edmonton Oilers unterschrieben, einen 2-jährigen Entry-Level-Vertrag, also so ein Einsteigervertrag, der jetzt ab der Saison 2025/2026 gilt. Müssen wir sehen, ob er dann wirklich direkt bei den Oilers spielt oder im Farmteam. Könnte sehr gut sein, dass er erstmal ins Farmteam geschickt wird. Aber er hat zumindest erstmal die Chance, ist jetzt ein Teil der Organisation der Edmonton Oilers zusammen mit Leon Dreiseitel. Josh Semenski hat eine kanadische Staatsbürgerschaft und eine deutsche Staatsbürgerschaft, ist in Erding geboren, weil sich dort sein Vater, der auch Eishockeyspieler war, niedergelassen hat. Hat aber auch von 2018 bis 2020 in kanadischen Juniorenligen gespielt. Und jetzt habe ich ganz kurz rausgesucht, für wen. Das war einerseits für die Brantford 99ers in der OJHL. Und in der OHL hat er für ein Team gespielt, dessen Namen ich aber so geil finde, für die Owen Sound Attack. Und zuletzt eben für die Straubing Tigers, war jetzt auch Topscorer zuletzt in der abgelaufenen Saison. Die Straubing Tigers mussten ja die Segel streichen im Viertelfinale der Playoffs der deutschen Eishockey-Liga gegen die Eisbären Berlin, die mittlerweile sogar schon im Finale als erster Finalteilnehmer in der DEL feststehen, nachdem sie die Adler Mannheim mit 4-0 rasiert haben.
Auf jeden Fall danke auch dafür für den Einblick. Es ist vielschichtig. Ich mag es, dass wir so viele Namen haben, mit denen wir das spielen können und auch mal gucken, wie sich das in den Playoffs weiter ausarbeitet. Einer in Deutschland ist ja auf dem Weg, dass er auch definitiv zu den Superstars dieser Liga gehört und dann sicherlich auch größere Lorbeeren vielleicht später nochmal einsammeln kann. Hängt ein bisschen davon ab, wie aktiv er jetzt noch in die Trophäensammlung einsteigt. Wir wollen ja aber auch hier, gerade wenn wir noch in der Saison sind, jede Woche so ein kleines bisschen Superstars vorstellen, damit wir ein bisschen Namen euch geben, mit denen ihr arbeiten könnt. Wen nimmst du diese Woche?
Ich nehme Alex Ovechkin, über den wir ja nicht gesprochen haben. Wir hatten andere bereits hier thematisiert. Bei den Superstars reden wir da nochmal ein bisschen über Ovechkin, der jetzt dieser Rekordhalter ist. Stammt natürlich aus Russland erstmal und aus der Jugend von Dynamo Moskau. Er war dort bereits als Teenager in den Profiteams des Clubs unterwegs, was auch natürlich nicht alltäglich ist. Interessanterweise, sein Vater Michael Ovechkin war Fußballer für Dynamo Moskau. Und seine Mutter war Basketballspielerin, wenn ich richtig informiert bin. Also wir sprechen hier sehr, sehr
für
sportliche
Für Dynamo
Familie.
Moskau?
Ich weiß gar nicht, wie das beim Frauenbasketball aufgeteilt ist. Aber ich weiß nur, dass sein Vater war Fußballer für Dynamo Moskau. Er war Eishockeyspieler für Dynamo Moskau, Alex Ovechkin. Ist ganz spannend zu sehen, ne, wie das dann teilweise auch sportartenübergreifend in so Familien vonstatten gehen kann. Hat frühzeitig fürs erste Team gespielt, russisches Eishockey auch schon zu jedem Zeitpunkt, also wir reden da ja so Anfang der 2000er, auch natürlich schon sehr, sehr hoch angesiedelt gewesen, eigentlich immer so die Nummer 2 hinter der NHL, da hat man die besten Teams außerhalb Nordamerikas immer in Russland gefunden, Dynamo Moskau, ZSKA und so weiter, die gehören natürlich seit jeher dazu, Ovechkin hat bei den U20-Turnieren, bei den internationalen auf sich aufmerksam gemacht für die Nachwuchsmannschaften von Russland und galt dann 2004 vom NHL-Draft als größtes Talent seines Jahrgangs und wurde dann auch entsprechend von den Washington Capitals an Position 1 ausgewählt und ist dann entsprechend zu den Capitals gegangen, aber erst ein Jahr verzögert, 2005, denn es gab den Lockout 2004, 2005. Deshalb hat er noch ein weiteres Jahr für Dynamo Moskau rangehängt, bevor es dann zu den Capitals ging und ist dann mittlerweile seit fast 20 Jahren dort. Ne? Also Saisonbeginn 2005, 2006 war dann sein Debüt für die Caps und seitdem ist er dort. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2025. Kann man sich dann so ausrechnen. Ich habe eben mal drauf geschaut, weil Ovechkins großer Vorteil, abgesehen von seiner spielerischen Qualität, war auch immer seine einfach Haltbarkeit sozusagen, ne? Sein Durchhaltevermögen und dass er selten verletzt war. Denn wenn wir mal die Lockout-Saison 2012, 2013 ausklammern, als eben die NHL keine volle Saison gespielt hat, das kann man es nicht werten, hat er nur in der Saison 2020, 2021 wirklich eine reduzierte Anzahl an Hauptrundenspielen gehabt. Ansonsten hat er von den 82 Spielen einer Saison immer mindestens 68 absolviert. Also er war ganz, ganz selten wirklich mal richtig verletzt oder ist mal lange ausgefallen. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Spieler selber, Ovechkin. Der ist auf dem linken Flügel zu Hause und er ist der König des One-Timers. Was ist ein One-Timer? Das heißt, man kriegt die Scheibe vorgelegt und man stoppt die nicht mehr, sondern mit einem Schlag wird die direkt aufs Tor gefeuert. One-Timer, ne? Eine Berührung, ein One-Timer, deshalb der Begriff. Und er ist eigentlich derjenige, der es immer wieder schafft, auf links irgendwann frei zu stehen, dann kommt die Scheibe rüber und er hat eben dieses Timing, immer den Puck oder fast immer den Puck sehr gut mit diesem One-Timer zu treffen, sodass der Goalie im Tor nicht mehr die Chance hat, von einer Seite auf die andere zu kommen und das Tor zuzumachen. Und deshalb ist Ovechkin auch gerade im Powerplay einer der besten Spieler aller Zeiten, hat auch die meisten Powerplay-Tore aller Zeiten erzielt. Beim Powerplay hast du natürlich als Team, bei 5 gegen 4 zum Beispiel, immer den Vorteil, dass einer ja freistehen muss, dass du ein bisschen umherspielst und irgendwann Ovechkin beispielsweise freigespielt hast, sodass der dann mit einem One-Timer aufs Tor zimmern kann. Und eben aus dieser Position von links draußen in die linke Ecke aus seiner Sicht des Tores zu schießen, ist seine große Stärke gewesen. Deshalb auch eben so viele Tore erzielt, ist auch bislang schon 9-mal bester Torschütze der NHL-Saison gewesen und hat mit den Washington Capitals einmal den Stanley Cup, nämlich 2018, gewinnen können. Also die ganz, ganz großen Erfolge mit den Caps auf die lange Zeit hinweg sind natürlich ausgeblieben. Also es war ein Stanley Cup-Sieg dabei. Man könnte fast erwarten, es müssten mehr sein, aber die Capitals als Organisation selber haben ihm nicht unbedingt immer dazu beigetragen, dass jetzt Ovechkin tief in den Playoffs mit dabei sein konnte. Kleiner Haken noch dran, natürlich Ovechkin nicht unumstritten als Person, denn er gilt als sehr, sehr Putin-nah. Selbst heute noch auf Instagram hat er, ich habe jetzt nicht nachgeschaut heute, aber bis vor 2 Tagen hat er immer noch als Profilbild ein Bild von sich mit Wladimir Putin. Hat auch in der Vergangenheit schon Wahlkampfteams zusammengestellt für Putin, zusammen mit anderen Sportlern, Eishockeyspielern und so weiter, um eben Putin zu unterstützen. Er hat sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr dezidiert zur russischen Politik geäußert, gerade auch natürlich in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine. Das heißt aber natürlich nicht, dass er jetzt nicht mehr an Wladimir Putin als Führer der russischen Nation glaubt.
Schwieriges Thema und vor allen Dingen ehrlicherweise ganz lustig, weil es sich ein bisschen anfühlt wie das trojanische Pferd des größten Eishockeyspielers der Neuzeit als Russe in der NHL, der amerikanischen Liga. Wir sind halt doch eine globale Liga. Und an der Stelle bin ich ein Freund davon, wenn Politik da mal gar nicht so viel mehr zu tun hat. Haltung aber schon. Und das würde ich an der Stelle wahrscheinlich nochmal kritisch hinterfragen. Wenn er sich da ein bisschen zurückgezogen hat, ist es das eine, aber ja.
Wayne Gretzky zum Beispiel wird ja auch aufgrund seiner politischen Äußerungen nicht mehr unbedingt überall gemocht. Also er war lange Zeit der Superstar schlechthin und einer der größten nordamerikanischen Athleten aller Zeiten. Aufgrund seiner politischen Äußerungen, die doch einigen missfallen, gerade in Kanada, ist er auch nicht mehr so beliebt wie einst. Also man muss sich das eben als Athlet auch genau überlegen, ob man da Stellung bezieht, ob man dann auch in Kauf nimmt, dass es Gegenwind gibt und ob man dann von seiner Popularität einbüßt, abgesehen davon, ob jetzt die eigenen Meinungsäußerungen gut oder schlecht sind. Natürlich im Fall von Ovechkin, gehört eben zu jener Riege von russischen Top-Athleten, die sich nicht neutral verhalten, wie ein Daniil Medvedev zum Beispiel, berühmter Tennisspieler, sondern die dann schon eher dezidiert pro Putin auftreten, national wie international. Das ist dann eine Entscheidung, die hat er so getroffen und auch natürlich muss er damit leben, dass da immer ein paar Leute sagen, nicht unbedingt das, was wir gerne wollten von einem, auch Vorbild natürlich für viele junge Eishockeyspieler und Fans.
Ja, auf jeden Fall ein vielschichtiges Thema. Aber Rekord und damit auch würdig, hier einmal ausführlich vorgestellt zu werden. Jetzt wird's lustig. Wir haben ja auch ein Team der Woche, das wir immer vorstellen wollen. Und eigentlich können wir da gleich in der Runde bleiben, ne, bevor wir jetzt, also die Fragen anders aufstellen. Aber du hast ja auch ein Team der Woche überlegt. Ist das auch das, was jetzt hiermit in Verbindung steht?
Wir sollten mal über die Washington Capitals noch ein bisschen sprechen, weil natürlich die jetzt im Zusammenhang mit Alex Ovechkin mehr denn je im Fokus stehen, zumal die Capitals auch eine starke Saison spielen und auch bereits als Divisionssieger feststehen. Dazu dann auch gleich noch ein bisschen mehr. Washington Capitals, woher kommen die? Warum gibt's die? 1974 gab es eine weitere NHL-Expansion, also es wurden zwei neue Franchises gegründet, aus der Taufe gehoben. Die andere Franchise im Übrigen, die Kansas City Scouts, die gibt es gar nicht mehr. Aber die Washington Capitals wurden 1974 gegründet, sind an den Start gegangen, haben aber anfangs enorme Probleme gehabt, haben teilweise 20 Spiele in Folge nichts gewonnen. Also die Anfangsjahre waren sehr, sehr düster. Es war eine Zeit, wo man eben als neue Franchise nicht direkt loslegen konnte. Das ist heute in der Neuzeit ein bisschen anders. In den 70ern war das schwieriger. David Poile, der General Manager ab Anfang der 80er hat dann dafür gesorgt, dass das Team immer kompetitiver wurde, dass einfach mehr und mehr Qualitätsspieler nach Washington DC kamen. Hat aber dann immer noch ein Stück gedauert und man hat 1998 das erste Mal den Stanley Cup erreicht, das Finale, damals gegen die Detroit Red Wings, die ja das absolute Top-Team zu jener Zeit waren und auch die Capitals geschlagen haben. Übrigens 97, 98, diese Saison war auch das erste Jahr im MCI Center, in der heutigen Capital One Arena, in der heute noch gespielt wird. Also es hat sich dann einiges getan, so in den 90ern. Olaf Kölzig, der in Südafrika geborene deutsche Goalie, stand für die Capitals zwischen den Pfosten die meiste Zeit, war auch einer der deutschen Spieler in der NHL der 90er und auch 2000er. Kölzig ein bisschen gerade hierzulande synonym gewesen damals mit den Capitals, die aber trotzdem immer wieder Probleme hatten, wirklich sportlich oben mithalten zu können. So um die Jahrtausendwende herum wurde dann Jaromír Jágr verpflichtet, den viele kennen, mit einem Rekordvertrag ausgestattet. Da wollte man dann plötzlich Starspieler holen. 2-3 Jahre später hat man das Ganze wieder beendet, hat alle versucht zu verkaufen oder zu traden. Also es war etwas chaotisch zuweilen. Gab dann 2018 jene Saison, in der man erstmalig und auch letztmalig den Stanley Cup gewinnen konnte gegen die Vegas Golden Knights. 4-3 am Ende in der Serie, wirklich eine sehr, sehr dramatische Serie insgesamt gegen die Vegas Golden Knights, ja auch ein neues Team zu jeder Zeit. Also Expansion Franchises damals, dann in den 2010ern oder so, hatten es ein Stück weit leichter, in Anführungszeichen, da auch sportlich direkt mitzuhalten. Die Capitals stehen so ein bisschen stellvertretend auch für Washington DC Profisport im Allgemeinen. Denn als man 2018 den Stanley Cup gewinnen konnte, war es das erste Mal seit 1991, dass mal wieder eine Washington DC Franchise mal was Großes gewinnen konnte. 1991 der Sieg der Washington Redskins gegen die Buffalo Bills im Super Bowl. Das zeigt so ein bisschen, DC Teams haben es generell schwer. Ich frage mich da manchmal, warum. Ich glaube einfach, die Rahmenbedingungen in DC sind schwierig. Es ist sehr, sehr teuer alles. Und es ist eben doch eher eine Stadt, die sehr auf Politik ausgerichtet ist und auf ne, aufs Capital, aufs Weiße Haus etc. Und Profisport spielt da nicht immer eine vordergründige Rolle. Also auch die Capitals selbst mit jenem Superstar-Spieler, den man damals geholt hat, 2004, 2005, mit Alex Ovechkin, ist es nicht dazu gekommen, dass man plötzlich eine Dynastie irgendwie kreieren konnte, sondern es bleibt dabei, Capitals sind so ein La-La-Team, wobei in diesem Jahr eben doch ganz gut mit dabei.
Das ist ganz interessant. Ich denke mir manchmal, Washington müsste Standortvorteile haben, dabei hat es oft, glaube ich, Standortnachteile. So, weil der Fokus halt ein anderer ist und das ist halt das Entertainment drumherum ist.
Und trotz des großen Spielers. Nico.
Also ja, genau, wahrscheinlich auch das.
Ja, also darf man nicht ganz vergessen. Also Spieler achten da schon ein bisschen drauf. Steuern und Mietpreise und alles. Ne? Es ist nicht unbedingt attraktiv. Da gibt es irgendwie Florida oder so, das ist viel, viel attraktiver, wo du de facto keine Einkommenssteuer bezahlst.
Deswegen gewinnen die Florida Panthers auch immer immer mal wieder den Stanley Cup.
Oder Tampa Bay Lightning.
Ja, genau. Beide sind allerdings nicht in der Pacific Division. Und das ist die, die wir uns diese Woche nochmal vornehmen. Ist die letzte, damit wir euch nochmal ganz kurz ein kleines bisschen einen Überblick darüber geben, über die vierte von vier Divisions. Wer ist drin? Und macht es die spannend?
Also die Pacific Division, wie die anderen drei, die wir auch schon vorgestellt haben, ist ja auch 1993 entstanden und wurde zigmal umgeformt. Es ist mittlerweile müßig, irgendwie diesen ganzen Verlauf nachzuzeichnen, weil da so viel passiert über die Jahre hinweg. Das ist auch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eher, es ist ja auch eine, wenn wir über die Expansionsteams sprechen, ist es natürlich eine, die davon stark geprägt wurde, jetzt in den vergangenen fast 10 Jahren mittlerweile. Seattle Kraken und Vegas Golden Knights kamen ja zuletzt hinzu. Ansonsten sind 3 kanadische Teams mit dabei, Vancouver, Calgary und Edmonton. Was die Siege betrifft, was die Dominanz betrifft, die Anaheim Ducks und die San Jose Sharks haben in den vergangenen 20 Jahren, Pi mal Daumen, jeweils 6-mal die Division gewinnen können, aber sind eben 2 von 3 Teams, die mittlerweile schon ausgeschieden sind, wenn es ums Playoff-Rennen geht, also auch mathematisch einfach eliminiert sind. Momentan führen die Vegas Golden Knights recht komfortabel vor den Los Angeles Kings. Und ich glaube, damit habe ich auch alle Teams mittlerweile genannt, die sich in dieser Division befinden. Es ist eben eine Pazifik-Division, dadurch 3 kanadische Teams oben an der Westküste oder sagen wir, im Westteil Kanadas mit dabei, plus Los Angeles, plus Anaheim, was ja auch in der Nähe von L.A. liegt. Also das ist ja ein bisschen konzentriert dann. Seattle hat dann eher die Verbindung zu Kanada, hast du eigentlich oben sogar 4 Teams, relativ im Norden dieser Division. Und San Jose ist natürlich dann ganz im Süden. Auch da, wenn wir drüber sprechen, hat diese Division nun einen speziellen Charakter, meines Erachtens nicht unbedingt. Natürlich gibt es die Rivalitäten zwischen den kanadischen Teams. Wie sollte es auch anders sein? Die mögen sich natürlich keineswegs. Ich meine, zwischen Edmonton und Calgary, da ist ja der, also zwischen diesen beiden Teams, da ist natürlich der Weg auch relativ kurz.
Ja, und es ist, wenn man jetzt mal auf alle 4 Divisionen zurückblickt, eigentlich habe ich das Gefühl, da wird ein bisschen Potenzial verschenkt, ne? Oder? Könnte man das nicht alles noch viel, viel spannender und viel, viel wilder machen?
Ich glaube auch zum Beispiel allein die Namen, da könnte man vielleicht auch noch was machen. Weil früher hießen ja die Divisionen zum Beispiel die Smite Division oder so. Die wurden nach Persönlichkeiten benannt. Oder vielleicht müsste man auch darüber nachdenken, eben nicht ständig die Divisionen wieder zu verändern. Oder vielleicht sollte man auch weggehen vom geografischen Aspekt und vielleicht eine komplett kanadische Division machen. Irgendwie sowas. Also aktuell ist es sehr willkürlich alles. Und ich glaube, bis auf die Metropolitan Division, wo es diese New Yorker und New Jersey Teams gibt und Philly und Pittsburgh, wo alles so ein bisschen lokale Rivalität ausstrahlt, weil natürlich auch teilweise die Fans vor Ort, dann Philadelphia zum Beispiel, ich meine, sie sind ein bisschen crazy zuweilen, New York, ne, die haben auch ihren ganz eigenen Charme. Ich glaube, da gibt es ein bisschen Rivalität, die man ausleben kann, dieses spezielle Flair. Aber ansonsten ist es sehr, sehr willkürlich. Und ob die Chicago Blackhawks in der Central Division, die spielen dann gegen St. Louis und gegen Nashville und so, da ist ja kein Bezug zu irgendwas da. Die spielen einfach gegen die. Und in der Pacific Division ist es auch so. Also irgendwie, da fehlt es ein bisschen vielleicht an speziellem Flair.
Ja, wo man ja schon sagen muss, die ganze New York-Era, da gäbe es schon geile Sachen. Ein paar sind da ja drin und sowas alles eigentlich. Vielleicht ist es auch zu groß, vielleicht kann man es ein bisschen straffen. Ich fand in Corona das ganz cool, als es diese kanadische Division gegeben hat, eben aus Corona-Gründen. Das hatte Charme, da bin ich voll mit dabei. Aber wir werden das alles nicht auflösen und sind vor allen Dingen noch nicht in der Entscheidungskraft. Wir müssen jetzt langsam mal aber anfangen, uns ums Sportliche zu kümmern. Und ich würde sagen, wir machen damit weiter, was wir auch letzte Woche schon gemacht haben. Wir gucken mal kurz ein bisschen grob darauf, wie gerade die Entwicklung in Richtung Playoffs ist. Gib mir uns da mal einen Überblick. So, was würdest du sagen? Wie läuft es gerade in diesem Rennen um die letzten Plätze? Gibt es da Neuerungen? Sind die Entscheidungen getroffen? Wo stehen wir?
Also mathematisch erstmal, 11 der 16 Playoffs-Teams stehen bereits fest. Also es geht nur noch um wenige Plätze, um 5, um genau zu sein. Im Osten sind noch 2 Plätze zu vergeben, im Westen sind es noch 3. Die Capitals stehen auch bereits als Divisionssieger fest. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Also geht natürlich auch ein bisschen ins Mathematische an dieser Stelle, aber die haben die Metropolitan Division bereits gewonnen, die Capitals. Ansonsten, die anderen Divisionssieger, die werden ausgefochten. Wobei Vegas Golden Knights, sehr gute Position. Winnipeg Jets, noch nicht ganz sicher in ihrer Division. Und auch die Toronto Maple Leafs sind noch nicht hundertprozentig sicher. Da wird es sogar am Ende einen Zweikampf geben zwischen Maple Leafs und Tampa Bay Lightning in der Atlantic Division. Aber natürlich, die Playoff-Plätze sind erstmal weitestgehend reserviert. Das Spannendste aus meiner Sicht wird nur so ein bisschen das Rennen dann im Westen. Die Wildcard-Ränge, momentan besetzt von den St. Louis Blues und Minnesota Wild, sind noch nicht komplett fest, zumal die Calgary Flames hängen hinten dran, haben auch 2 Spiele weniger als die St. Louis Blues, die schon 79 Spiele absolviert haben, also mit die meisten. Es gibt ein paar Teams, die haben bereits 79 von 82, andere haben eben 77 von 82. Also das spielt jetzt auch nochmal eine Rolle, denn man kann nicht nur auf die Punktzahl schauen, sondern auch auf die Anzahl der absolvierten Partien. Das ist nicht ganz ohne. So, ansonsten, was da noch gesagt, warum ist es wichtig, ob man Divisionssieger wird? Als Divisionssieger trifft man eben dann auf ein Wildcard-Team. Wird man Divisionszweiter, trifft man auf den Divisionsdritten. Also es ist eben nicht nur wichtig, einen Playoff-Platz zu haben, sondern am besten die Division zu gewinnen oder zum Beispiel Divisionszweiter zu werden. Schon habe ich den leichten Vorteil, wenn es ums Heimspiel geht, dann in den Playoffs gegen den Divisionsdritten. Deshalb werden auch die meisten Teams bis hinten raus alles geben und nicht dann irgendwelche Spiele abschenken, wenn ihr Platz in der Playoff-Setzliste noch nicht feststeht. Jetzt nochmal ganz kurz für alle zum Mitschreiben quasi, welche Playoff-Teams gibt es bereits? Also Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, Florida Panthers stehen alle fest aus der Atlantic Division. In der Metropolitan Division, Washington Capitals und Carolina Hurricanes stehen auch bereits fest. Die Ottawa Senators stehen auch schon fest als zumindest Wildcard-Team. In der Central Division, die 3 stehen auch bereits fest, Winnipeg Jets, Dallas Stars, Colorado Avalanche. In der Pacific Division stehen bereits fest als Playoffs-Teams die Vegas Golden Knights und LA Kings. Die Edmonton Oilers müssen sich noch minimal strecken, stehen also noch nicht hundertprozentig fest als Playoff-Team.
Ich mag ja an der Konstellation, und du hast es ja als ein spannendes Rennen beschrieben, was es auch ist, aber dass die Maple Leafs in ihrer Division da in der Pole Position gerade sind und damit vielleicht wirklich eine spannende Rolle spielen können. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Da gehen wir dann ab nächster Woche mal rein. Playoff-Rankings und die tatsächliche Auswirkung darauf, wie eine Saison läuft. Ich habe das ja mit den Maple Leafs miterlebt. Die waren in den letzten Jahren immer relativ random, hatte ich das Gefühl. Da geht ein Team durch und gewinnt dann am Ende eine Division oder holt oder sagen wir den Number One Seed und dann ist diese Serie trotzdem ganz schnell vorbei, weil die Playoffs ein anderes Thema sind. Und ich glaube, da schon mal ein kleiner Spoiler und mal einen kleinen Blick in die Geschichte der Playoffs mal einwerfen. Mal gucken, wie sich das so in der NHL entwickelt hat, vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht auch geschichtlich. Das können wir sicherlich mal machen. Konstantin wird da sicherlich vielleicht den einen oder kleinen Hinweis haben. Ansonsten bleibt euch nur wieder der Hinweis, guckt euch das Ganze an, ladet euch die App runter, macht das, was ich auch gerne mache, für die nächste Saison schon vorplanen, plant eine Fantasy League, denn so seid ihr dran und drin. Und ich bin am Finale gescheitert, bin aber am Spiel um Platz 3 drin, und so bleibe ich ein bisschen näher dran an diesem Sport, der sonst ja zu unchristlichen Zeiten läuft. Aber dafür sind wir da, mit What the Puck und Konstantin Eckner als dem Experten an meiner Seite. Mein Name ist Nico Backspin. Vielen Dank, Konstantin. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.